Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Dienstag, der 28. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch wie jeden Werktag 7.07 Uhr die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Naja, guter Morgen. Mir wird schon wieder ganz anders, wenn ich diese ganzen Meldungen hier lese. Corona und kein Ende. Ja. Aus der MLB erreichen uns da Horrormeldungen von enormen Fallzahlen. In Miami 10 Angehörige des Teams der Marlins positiv getestet worden. Und die kommen gerade von der Auswärtsreise zurück. Wer weiß denn, wen die noch alles angesteckt haben und vielleicht noch werden.
Ja, und unter diesem Eindruck dieser Meldungen wurden in England gerade Sonderregelungen für Real Madrid erlassen. Real und sein Team dürfen auch ohne Quarantäne ins Land und dürfen da das Champions League Rückspiel gegen Man City spielen.
Und in Italien, da fordern Vertreter der Serie A, dass die Corona-Regeln möglichst bald gelockert werden müssen, weil ständige Tests Körperverletzung gleichkämen. Also einige haben da echt den Schuss gerade nicht gehört. Die haben die Lage immer noch nicht verstanden.
Ja, also das wird uns auch noch eine Zeit lang beschäftigen und wenn die alle so weitermachen, dann wird's uns nur noch länger beschäftigen. Mhm. Es ist, also man könnte schreien, manchmal zumindest. Corona in der MLB, heute ein Thema bei uns. Dazu gucken wir uns die Entscheidung von Angelique Kerber näher an, wieder zu ihrem Ex-Ex-Ex-Trainer, zu Torben Belz zurückzukehren.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht war da noch ein Ex drin. Die hatte ja einige in der letzten Zeit dann doch verschlissen, sage ich mal. Aber Tennisexperte Andreas Thies, der wird uns das nochmal näher einschätzen. Dazu ein fechtendes Geburtstagskind mit ganz viel Zivilcourage, ein schwimmender Torpedo, Top und Flop, der Blick auf den heutigen Sporttag. Und zum Start nehmen wir uns außerdem den Wechsel von Trainer Sebastian Hoeneß aus Bayerns Drittligamannschaft zur TSG Hoffenheim in die erste Liga nochmal zur Brust und genau unter die Lupe. Was sagt zum Beispiel Bayern-Experte Justin Kraft dazu? Gleich bei uns.
Top-Thema.
Sein erstes Wort war Ball und wenn ihm als aktiven Fußballer keine glänzende Karriere vergönnt war, könnte ihm das jetzt als Trainer blühen. Denn Sebastian Hoeneß, der Sohn von Dieter und der Neffe von Uli, der ist nicht nur fußballverrückt, sondern gilt auf dem Trainermarkt mit seinen 38 Jahren auch als ziemlich großes Talent. Hospitiert hat er bei Pep Guardiola, Thomas Tuchel und auch Huub Stevens. Und was er sich da abgeguckt hat, das hat er als Trainer der Drittligamannschaft von Bayern München jüngst unter Beweis gestellt. Da feiert er nämlich mit Offensivfußball in der abgelaufenen Saison die Drittligameisterschaft und jetzt soll er die TSG 1899 Hoffenheim übernehmen. Gestern wurde er im Kraichgau als Nachfolger von Alfred Schreuder präsentiert und erhält dort einen Vertrag bis 2023. Als Spieler hatte Hoeneß in Hoffenheim in der Saison 2006-2007 schon einmal in der zweiten Mannschaft gespielt. Für ihn ist es also eine Art Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Aber wie ist Sebastian Hoeneß jetzt als Trainer einzuschätzen? Wie ist auch dieser Schritt nach Hoffenheim einzuschätzen? Holen sich die Kraichgauer da nur einen großen Namen oder passt er auch wirklich in der Philosophie zum Verein? Passt Hoeneß als Trainertyp zur Mannschaft der TSG? Wir fragen mal nach bei einem echten Bayern-Experten, der Sebastian Hoeneß auch schon eingehend in den letzten Jahren beobachtet hat, bei unserem Kollegen Justin Kraft, unter anderem für den Bayern-Blog mirsanroth.de aktiv. Hallo Justin.
Servus Malte, servus an alle Hörerinnen und Hörer.
Justin Hoeneß ist mit der Drittligamannschaft der Bayern Meister geworden. Dass er jetzt auf einmal aber so heiß begehrt ist und auch für einen Bundesligisten interessant ist, hat dich das überrascht?
Ja, das Thema Sebastian Hoeneß hat mich persönlich als jemand, der ihn jetzt in der Bayernzeit sehr intensiv verfolgt hat, auch ein bisschen überrascht, um das so ein bisschen auch zu erklären, weil er ist ja nun mal der Meistertrainer der Amateure, also der hauptverantwortlich dafür ist, für den Erfolg, den die Amateure in der dritten Liga jetzt hatten, den einmaligen Erfolg, dort die Meisterschaft zu erringen. Da denken natürlich viele Menschen, da kommt der Meistertrainer und das ist jetzt der nächste logische Schritt eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass das jetzt die erste Saison war, in der wirklich eine taktische Entwicklung auch bei ihm zu sehen war.
Inwiefern kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Er kam ja damals von RB Leipzig zum FC Bayern als ein Trainer, wo so ein bisschen spekuliert wurde, ja, hat das eigentlich rein familiäre Gründe, da ja Uli Hoeneß damals noch aktiver Präsident war. Oder ist das wirklich nachhaltig, dass er dort auch für eine Weiterentwicklung der Talente sorgen kann? Seine U19 hat dann erstmal den Kritikpunkt so ein bisschen verstärkt, muss ich sagen, dass das dort vielleicht auch so ein bisschen das Familiäre mitentscheidend war, denn er kam mit einer völlig anderen Spielphilosophie, als sie beim FC Bayern eigentlich vorhanden sein sollte. Nun kann man darüber diskutieren, inwiefern jetzt der FC Bayern eine Spielphilosophie hat, wie es vielleicht bei Ajax oder Barcelona der Fall ist, aber man hat schon Grundrisse von Vorstellungen davon, wie die Jugendmannschaften auch spielen sollen. Und das ist ein dominanter Fußball, das ist ein Fußball, der auf Ballbesitz ausgerichtet ist. All das hat Hoeneß nicht mitgebracht. Eine kleine Anekdote von einem Trainer eines Gegners damals, mit dem ich mich unterhalten habe, war, dass diese Mannschaft eigentlich taktisch gespielt hat, wie ein Durchschnittsteam in dieser Liga. Sie hatte halt ein absolut großes individuelles Talent und deshalb waren die Mannschaften von ihm oder war die U19 auch in seiner Zeit nicht unerfolgreich. Das lässt sich dann immer schwer an Ergebnissen festmachen. Aber es ist schon so, dass auch einige Talente, die in der U17 vorher noch sehr groß aufgespielt haben, in die der FC Bayern vielleicht auch die eine oder andere Hoffnung hatte, ich möchte hier bewusst auch keine Namen nennen, dass dort einige Talente unter ihm stagnierten, dass sie nicht den Sprung geschafft haben, dass sie sich nicht weiterentwickelt haben. Das wurde ihm auch intern, soweit ich das weiß, mitunter angekreidet. Es gab da schon auch kritische Stimmen. Irgendwann wurde er dann Trainer der Amateure. Das war auch nicht unüberraschend, muss ich sagen. Hat dann aber diese Saison eben hingelegt.
Du sagst, auch dieser Titelgewinn täuscht nicht darüber hinweg, dass es doch auch durchaus Potenzial nach oben gab, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Gerade in der Hinrunde hat man die Probleme schon auch gesehen, die Sebastian Hoeneß ja einfach auch bei der U19 hatte, nämlich wenn die Amateure Favorit waren in einer Partie, das heißt, wenn der Gegner tief stand, verteidigen wollte, dann hatten die Amateure Probleme, ja hinter die letzte Reihe auch zu kommen und ein gepflegtes Ballbesitzspiel nach vorne auf den Rasen zu bringen. Und das haben sie einfach nicht geschafft. Deswegen haben sie auch viele Punkte hergeschenkt. Das war einerseits sicherlich auch die fehlende Reife der noch jungen Spieler, andererseits aber eben auch eine große taktische Baustelle, die Hoeneß dann in der Rückrunde schließen konnte.
Und wie ist ihm das gelungen? Ist das eine logische Weiterentwicklung, das Lernen aus eigenen Fehlern? Wie schätzt du das ein?
Das kann daran liegen, dass er selbst sich weiterentwickelt hat. Nicht unwesentlicher Faktor war auf jeden Fall die Hinzunahme von Angelo Stiller, der groß aufgespielt hat in der Rückrunde, der wirklich hauptverantwortlich meiner Meinung nach für diesen Erfolg war in der dritten Liga. Man muss sich bloß mal die Statistiken angucken in den Spielen, wo Stiller auf dem Platz stand und in den Spielen, wo er eben nicht auf dem Platz stand. Er hat Struktur ins Mittelfeld gebracht, war der Spieler, der maßgeblich dafür eben verantwortlich war, dass die Amateure dann mehr Struktur hatten, mehr Ruhe am Ball hatten, gepflegter auch nach vorne spielen konnten. Aber ich will das Hoeneß auch gar nicht jetzt absprechen damit. Ich will ihm gar nicht absprechen, dass auch er großen Anteil in diesem Erfolg hatte, denn die Mannschaft an sich war sehr erfolgreich. Das ist immer dann auch in der Verantwortung des Trainers und ich glaube schon, dass er sich da in diesem Jahr auch persönlich sehr weiterentwickelt hat. Man muss sich auch bloß mal anschauen, wie sich beispielsweise ein Chris Richards entwickelt hat, der sicherlich in den Zukunftsplanungen des FC Bayern ja nur unter Umständen, sage ich mal, eine Rolle spielen wird, wo ich glaube, dass er das Niveau nicht haben wird, um beim FC Bayern durchzustarten, der aber in dieser Saison einfach einen Riesensprung nach vorne gemacht hat. Und auch da muss man sagen, hat Hoeneß natürlich eine Verantwortung für. Und er war es natürlich auch, der Stiller in die Mannschaft gebracht hat. Deshalb glaube ich schon, wenn man sich die Entwicklung der Mannschaft dann auch in der Rückrunde ansieht, dass dieser Schritt durchaus verdient ist für Sebastian Hoeneß, dass er durchaus sich diese Chance dann einfach auch erarbeitet hat, wenngleich ich immer noch ein bisschen skeptisch bin dahingehend, dass er mit der Talententwicklung beim FC Bayern oder dass er an der Talententwicklung beim FC Bayern jetzt nicht den ganz, ganz großen Anteil hatte, aber diesen einmaligen Erfolg in der dritten Liga, den wird ihm keiner mehr nehmen und wie gesagt, die Entwicklung lässt darauf schließen, dass er sich selbst auch nochmal weiterentwickelt hat.
Und wie bewertest du jetzt Hoeneß Wechsel aus der dritten Liga in die erste? Passen er und die TSG Hoffenheim zusammen?
Ein mutiger Schritt von der TSG Hoffenheim, das auf jeden Fall. Und vielleicht passt die Spielphilosophie, die Hoffenheim hat, sicherlich auch ein offensiver Fußball, aber eben auch sehr geprägt von Umschaltmomenten. Vielleicht passt das besser zu Sebastian Hoeneß als die Spielphilosophie des FC Bayern.
Justin Kraft zur Einschätzung von Sebastian Hoeneß als Trainer der TSG Hoffenheim. Justin, vielen Dank.
Stand jetzt aktuell.
Die ehemalige Tennis-Nummer 1 Angelique Kerber hat einen neuen Trainer, beziehungsweise sie ist zurückgekehrt zu ihrem alten Trainer, zu Torben Beels, der sie einst in die Weltspitze geführt hat, von dem sie sich dann aber nach einem enttäuschenden Jahr 2017 getrennt hatte. Seitdem hatte Angelique Kerber ja einige Trainer ausprobiert. Zuletzt arbeitete sie mit Dieter Kindelmann zusammen. Diese Beziehung wurde beendet und jetzt ist Torben Beels, ihr Ex-Coach, der neue Trainer an ihrer Seite. Warum dieser Schritt zurück? Wir fragen mal nach bei unserem Tennisexperten Andreas Thies von Chip & Charge. Andreas, aus deiner Sicht, warum dieser Wechsel zurück und wird er ihr den Erfolg zurückbringen?
Der Schritt wieder zu Torben Beels zurückzukehren, gehe ich davon aus, dass der einfach gekommen ist, weil sich die Gelegenheit ergeben hat. Torben Beels hatte sich von Donna Vekic getrennt. Da ging es darum, dass die beiden wohl unterschiedliche Trainings- und Turnierplanungsauffassungen hatten. Und dann hatte Torben Beels bekannt gegeben, dass diese Trennung vollzogen worden ist. Mit Torben Beels an ihrer Seite hatte Angelique Kerber die größten Erfolge, als sie 2016 die Nummer 1 der Weltrangliste geworden ist, beziehungsweise auch die 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat. Ende 2017 hatte sie sich ja von ihm getrennt, war dann mit Wim Fassett erfolgreich. Seitdem hatte sie ein paar Trainer und mit Dieter Kindelmann hat es vielleicht nicht ganz so sofort funktioniert. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Arbeit mit Torben Beels dann auf einer gewissen Art von Vertrauen fußt und dass Angelique Kerber dann auch so ein bisschen ja Vertrauen und ein sicheres Umfeld und ein ruhiges Umfeld haben möchte. Torben Beels hat gezeigt, dass er Spielerinnen besser machen kann. Er hat mit Angelique Kerber diese großen Erfolge gehabt. Er hat auch Donna Vekic unter die Top 20 geführt, also sein Ruf ist unbestritten sehr, sehr gut nach wie vor. Ob es jetzt ein weiteres Mal klappt mit Angelique Kerber, bleibt abzuwarten. Allerdings, die Erfolge geben den beiden recht, dass es sie nochmal miteinander versuchen sollten.
Und ob dieser Versuch dann von Erfolg gekrönt sein wird, das könnt ihr natürlich verfolgen bei unserem Tennis-Podcast Chip in Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Wöchentlich gibt's da neue Ausgaben mit allem, was es rund um den Tennissport zu berichten und zu wissen gibt. Und das Ganze kriegt ihr natürlich auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal oder mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages kommt aus dem E-Sports. Die WM im Fantasy-Strategiespiel Dota 2 wurde zwar auf 2021 verschoben und hat noch gar keinen genauen neuen Termin, aber das kommt dem Preisgeld der Veranstaltung zugute. Das liegt nämlich an einem speziellen Crowdfunding-System. Fans können einen sogenannten Battle Pass erwerben, um zusätzliche Spielinhalte freizuschalten. Und von dem Erlös fließt ein Viertel in den Jackpot des Turniers. Und solange der Verkauf weiterläuft, also das Turnier auch noch nicht gestartet ist, steigt das Preisgeld auch weiter an. Stand jetzt liegt es schon bei über 30 Millionen Dollar. Damit dürfte die WM das wohl höchst dotierte E-Sports-Turnier der Geschichte werden.
Boah, das sind Zahlen, von denen nicht nur die modernen Fünfkämpfer nur träumen könnten. Die können aber in diesem Jahr nicht mal eine EM ausrichten, weil sie nicht dürfen. Natürlich wegen Corona. Zunächst war die EM verschoben worden, jetzt wurde sie gänzlich gestrichen. Und ob die aus China nach Mexiko verlegte WM tatsächlich im Herbst ausgetragen werden kann, das steht auch noch in den Sternen. Ach Mann, Corona und die Termine der einzelnen Turniere, das ist ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Sie war 7-mal deutsche Meisterin im Fechten, Vize-Weltmeisterin im Einzel 2002, 2-mal Europameisterin, zuletzt mit 35 Jahren im Jahr 2010. Außerdem startete sie 5-mal bei Olympia, holte 2004 mit der Degenmannschaft Silber und heute wird sie 45 Jahre alt. Happy Birthday, Imke Dublitzer.
Sie war nicht nur eine herausragende Fechterin, sondern war und sie ist auch eine Frau, die offen ihre Meinung sagt, Missstände im Sport und in der Gesellschaft offen anspricht. Egal ob die Menschenrechtssituation in Katar, der anti-homosexuellen Paragraph in Russland oder das dubiose Verhalten von Sportfunktionären, all das hat sie angeprangert.
Ihr sollte sogar einmal aus diesen Gründen die Einreise nach China verwehrt werden. Das hat ihr in der Berichterstattung über sie die Attribute unbequem und streitbar eingebracht, ist aber vor allem erstmal ehrlich und mutig und zeugt vor allen Dingen von ihrem starken Willen und Charakter, der auch Grundlage ihrer sportlichen Erfolge übrigens war.
Neben ihrer Sportkarriere arbeitete sie als Co-Kommentatorin fürs Fernsehen, als fechttechnische Beraterin für Filmprojekte wie Die drei Musketiere, schrieb zusammen mit dem grünen Politiker Daniel Cohn-Bendit ein Buch über die Instrumentalisierung des Leistungssportes, kandidierte 2014 dann auch selbst fürs Europaparlament, aber da hat sie dann kein Mandat bekommen.
Und vor wenigen Wochen bekam sie den Kuhle-Preis der Landesarbeitsgemeinschaft der Lesbengruppen in Nordrhein-Westfalen verliehen.
Damit wurde ihr langjähriges Engagement gegen Homophobie und Sexismus im Leistungssport geehrt. Und heute feiert sie ihren 45. Geburtstag und deshalb sagen wir Happy Birthday, Imke Duplitzer.
Heute in der Sportgeschichte.
Und heute vor 19 Jahren holte Australiens Schwimmsuperstar Ian Thorpe seine 6. Goldmedaille bei der WM in Fukuoka. 6 Goldmedaillen bei einer WM, das hatte vor ihm kein anderer Schwimmer jemals geschafft. 3 über die Einzeldisziplin, 3 weitere in den Staffelrennen.
Die reine Anzahl an Goldmedaillen war historisch. Aber das wirklich Beeindruckende an Thorpes Auftritten war nicht nur seine Siege, sondern die Abstände, mit denen er seine Kontrahenten auf die Plätze verwies. Das waren Welten.
2001 in Fukuoka konnte keiner das Tempo von Thorpe auch nur annähernd mitgehen, wie auch. Er stellte auch noch Weltrekorde auf, über 200 Meter Freistil, über die 400 Meter und auch über die 800 Meter. Da verbesserte er die bisherige Weltrekordmarke, zum Beispiel von Kieran Perkins, um über 4 Sekunden, Thorpedo-like.
Und der einzige, nennen wir es Schönheitsfehler der Weltmeisterschaft in Fukuoka, waren die 100 Meter. Aber das war auch nicht seine Trademark-Strecke. Zwar schwamm er über die 100 Meter auch persönliche Bestleistung, die reichte am Ende aber nur, hört hört, zu Platz 4. Seine großartige Leistung schmälerte das allerdings keineswegs. Der 28. Juli 2001 war ein wirklich historischer Tag in der Schwimmgeschichte.
Stand jetzt aktuell.
In der MLB sind seit dem Restart gerade einmal 3 Spiele absolviert worden und bereits jetzt steht das Experiment schon wieder am Scheideweg. Laut US-Medien wurden nämlich bei den Miami Marlins 12 Spieler und 2 Trainer positiv getestet auf Covid-19 und daraufhin wurden die für gestern geplanten Partien zwischen den Marlins und den Orioles sowie zwischen den Phillies und den Yankees abgesagt. Was bedeutet das jetzt für die MLB? Einschätzung unseres US-Sportexperten Andreas Thies.
Die MLB steckt im richtigen Dilemma. Was macht man jetzt nach 14 positiven Tests im Team und rund um das Team der Miami Marlins? Sagt man Spiele ab? Wie viele Spiele sagt man ab? Vor allen Dingen die Tests, die jetzt gemacht worden sind, erst wann oder wann werden die überhaupt gültig und wann erkennt man, ob vielleicht noch andere Spieler angesteckt sind? Was macht man mit den gegnerischen Teams? Das Team der Phillies zum Beispiel, das am Wochenende bei den Marlins gastierte. Das sind schwierige Fragen, die sich die Liga im Moment zu stellen hat. 60 Spiele waren angesetzt für jedes Team in dieser Liga und man hatte als einzige Liga versucht, außerhalb einer Bubble eine Saison hinzubekommen. Also nicht an 2 Orten, wie zum Beispiel die NHL, alle Teams zusammenzubekommen oder an einem Ort, wie zum Beispiel die NBA, die jetzt am Freitag startet. Sie haben versucht, das dann mit möglichst wenig Flügen und mit möglichst wenig Flugkilometern hinzubekommen. Das scheint jetzt über Bord geworfen zu sein. Viel Freiraum nach hinten, um die Spiele nach hinten zu verschieben, hat die Liga auch nicht, weil die Playoffs wären jetzt mit 16 Teams angesetzt. Darauf hat sich die Liga zusammen mit Spielervertretern letzte Woche noch geeinigt. Das heißt, wir würden den gesamten Oktober dann noch die Playoffs sehen und im November wird in vielen Städten nicht mehr Major League Baseball gespielt werden können wegen des Wetters. Und Dr. Anthony Fauci, der Chef-Virologe und Epidemiologe der Amerikaner, hat gesagt, er würde der MLB nicht empfehlen, weit in den Herbst zu gehen, weil man Angst vor einer zweiten Welle hat. Und die erste Welle ist ja in den USA noch nicht abgeebbt. Es ist also ein wirklich schwieriges Problem, was die MLB im Moment zu lösen hat. Neuigkeiten gibt es sicherlich genug in den nächsten Tagen. Wir werden euch dann hier bei Stand jetzt dann auch auf dem Laufenden halten.
Einschätzung zum Corona-Ausbruch in der MLB und dessen Auswirkungen, nachdem bei den Miami Marlins 12 Spieler und 2 Trainer positiv auf das Coronavirus getestet wurden.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die letzten Spiele der 4. Quali-Runde im Snooker werden gespielt und dann wissen wir morgen auch, wer die 16 weiteren Startplätze bei der WM im Crucible einnehmen darf.
In der Serie A empfängt Parma Atalanta und Inter trifft auf Napoli und in der Major League Soccer in den USA, da laufen die Playoffs und wir hatten es ja gerade auch schon in der Sendung, die MLB, die spielen zumindest die dürfen. Aber das ist ein Thema, das wird uns auch noch länger beschäftigen.
Ich fürchte auch, da kommen wir nicht drum rum. Deshalb machen wir mal für heute das Buch zu. Das war's mit Stand jetzt. Es wird noch mehr darüber kommen. Das machen wir dann vielleicht ja schon morgen, wenn wir euch wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr wieder empfangen und auf den sportlichen Stand bringen, damit ihr genug Argumentationsfutter habt, um im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet zu sein.
dann habt jetzt einen tollen Tag und wenn ihr im Moment Zeit findet und ja, nicht schon längst getan habt, dann abonniert uns gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder gerne bei iTunes. Da habt ihr dann auch die Chance, uns zu bewerten, ein paar Sterne zu geben. Und wenn ihr uns schreiben wollt, gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken und mehr Podcasts aus der Welt des Sports. Natürlich wie immer bei meinsportpodcast.de.
Ihr wisst, hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich immer um 7 oder ab 7:07 im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Käffchen, Malte. Es wird höchste Zeit.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.